Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Sie hören jetzt die Diskussion zu der Veranstaltung Strukturen gestalten für ein gesundes Aufwachsen aus dem Themenfeld Jugendliche. Am Anfang unserer Audioaufnahme werden Sie Musik im Hintergrund hören, zum Glück nur für einen kurzen Moment. Dies bitten wir zu entschuldigen und wünschen Ihnen jetzt viel Freude mit dieser Veranstaltung.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Strukturen gestalten für ein gesundes Aufwachsen. Mein Name ist Kirsten Schweder und ich bin geschäftsführende Referentin der National Coalition Deutschland. Das ist ein Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. In unserer Arbeit setzen wir uns als Netzwerk von rund 100 Mitgliedsorganisationen für die Stärkung und Bekanntmachung der Kinderrechte in Deutschland ein.
Ja, und guten Tag in der Runde. Ich bin Pierre Bastal. Ich moderiere zusammen mit Kirsten Schweder dieses Seminar. Ich bin Initiator und Leiter von KAIU Innovationswerkstatt und Verein in Berlin. Wir arbeiten mit der Entwicklung und Etablierung von partizipativen Formaten für junge Menschen, auch mit Hinblick auf neue Möglichkeiten und Risiken durch Digitalisierung.
Ja, im heutigen Podcast-Seminar werden wir zwei Entwicklungen, Projekte vorstellen, die sich mit der Gestaltung von Strukturen für ein gesundes Aufwachsen befassen und mit Wissenstransfer. Welche Chancen und Herausforderungen gibt es bei der Entwicklung von Netzwerken in der Arbeit mit Fachkräften und Multiplikatorinnen? Und vor allem auch, welche Möglichkeiten haben jugendliche Entwicklung als aktiv handelnde Akteure selber auch mitzugestalten? Denn auch das ist wichtig. Deutschland hat als Vertragsstaat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, die Kindern und Jugendlichen Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte zusichert. Es gibt sogar einen eigenen Artikel 24 zur Gesundheitsvorsorge, der vorgibt, dass das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit auch erzielt werden muss. Und auch Nichtdiskriminierung ist ein Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention. In der Vorstellung hier geht es zum Beispiel auch um geschlechterbewusste Arbeit.
Ja, jetzt gehen wir zu den konkreten Beiträgen. Zunächst werden Erfahrungen im Rahmen der Aktion Gut drauf der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorgestellt. Dazu begrüßen wir von Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit in Berlin Bettina Lutze-Luis Fernandes. Guten Tag.
Guten Tag.
Und von Transfer e.V. in Köln Oliver Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Wunderschönen guten Tag.
Danach geht es um Perspektiven und Strukturen für sogenannte Care-Lieber, junge Menschen, die die Hilfesysteme verlassen. Vom Institut für Forschung und Weiterbildung an der Hochschule Koblenz begrüßen wir Dirk Holbach. Guten Tag, Herr Holbach.
Guten Tag.
Für das Kongressseminar waren zwei weitere Beiträge geplant, die heute nicht dabei sein können. Beide bezogen auf regionale Entwicklung, ausgehend von der Arbeit von Kinderstärken e.V. in Hansestadt Stendal in Sachsen-Anhalt. Passend zu unser Thema Strukturen gestalten, entstand Kinderstärken vor gut 10 Jahren als Ausgründung an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ist dort als Institut beankert. Kinderstärken wirkt in der Spannbreite zwischen Jugendbeteiligung, Übergangsschule, Beruf, Gesundheitsförderung und Verankerung in der Kommune. Die beiden Beiträge werden auf der Kongress-Internetseite zur Verfügung gestellt. Im ersten Beitrag berichtet Janine Rösicke von Erfahrungen aus einer strukturellen Verankerung einer Kinder- und Jugendinteressensvertretung. Hier spielt die Arbeit mit Ämtern und politischen Entscheidungsträgern eine genauso große Rolle wie die Arbeit mit den Jugendlichen. Im zweiten Beitrag sorgen Jennifer Beder und Benjamin Ollendorf mit dem Beitrag Bedeutungslosigkeit Bedeutungslosigkeit, also die Bedeutung von Gesundheitsförderung im Übergang Schule-Beruf. Die sorgen hier für Diskussionsstoff in der aktuellen Situation mit steigendem Nachwuchsmangel bei einem gleichzeitig hohen Anteil junger Menschen, die nicht Fuß fassen im ersten Arbeitsmarkt. Das war Durchgang der Beiträge für das Seminar und jetzt gehen wir konkret zum ersten Beitrag.
Frau Schweder. Ja, Genau, da möchte ich nun ganz herzlich Bettina Lutze, Luis Fernandez und Oliver Schmitz bitten, ihr Projekt Gut drauf der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorzustellen. Gut drauf hat geschlechtsspezifische und sensible Angebote seit vielen Jahren als Querschnittsthema im Kontext sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheiten formuliert. Bettina Lutze, Luis Fernandez und Oliver Schmitz, wir sind gespannt auf die Vorstellung und auch darauf, welche Potenziale und Hürden Sie bei Gut drauf festgestellt haben. Ja, Sie haben das Wort.
Ja, wunderschönen guten Tag. Oliver Schmitz, ich bin Geschäftsführer von Transfer e.V. und wir sind als Verein seit vielen, vielen Jahren in die Umsetzung von Gut drauf, einem lebensweltorientierten Ansatz zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren, eingebunden und versuchen mit Praxispartnern Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie sie sich gesund ernähren, ausreichend bewegen und einen guten Umgang mit Stress finden können. Wichtig bei der Umsetzung von Gut drauf ist, dass es sich sowohl um einen Ansatz auf der Verhaltensebene als auch auf der Verhältnisebene handelt. Das heißt, wir wollen mit Gut drauf eine Gesundheitsförderungskultur in Einrichtungen etablieren. Also es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, Fachkräfte qualifiziert werden, damit Kinder und Jugendliche eine Umgebung haben, in der sie sich gesund verhalten können. Und wenn wir vor diesem Hintergrund auf die Frage schauen, was gibt es an Potenzialen und an Hürden in der Umsetzung von auch geschlechtsbewusster Kinder- und Jugendarbeit mit Blick auf die Gesundheitsförderung, dann haben wir festgestellt, dass es Punkt ist, im Rahmen der Qualifizierung der Fachkräfte an der Haltung der Fachkräfte zu arbeiten. Wir stellen immer wieder fest, dass es auch bei den Pädagogen nach wie vor sehr tradierte Vorstellungen davon gibt, was ist an Arbeit mit Kindern, mit Mädchen und an Arbeit mit Jungen typisch und worauf müsste man achten. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den wir immer wieder in den Qualifizierungen feststellen, die Köpfe zu öffnen und so typische Muster aufzubrechen. Also im Kopf bei den Fachkräften ist immer sofort, für Mädchen machen wir einen Beauty-Salon und für Jungs machen wir ein Football-Angebot. Und der Gedanke bei Gut drauf, jetzt mit Blick auf gendergerechte Gesundheitsförderung, der liegt eigentlich darauf, genau das mal aufzubrechen und sich mal zu trauen, mit den Jungs einen Beauty-Salon zu machen und mit den Mädchen mal auf die Wiese zu gehen und Football zu spielen. Und das ist so ein Grundgedanke, wo wir versuchen, an der Haltung der Fachkräfte etwas zu verändern oder diese positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, da kann Frau Lutze Luis Fernandez aus ihrer Arbeit auch mit ein paar Praxisbeispielen dienen, wie das dann aussehen könnte.
Sehr schön. Ja, Frau Lutze Luis Fernandez, möchten Sie direkt hier anknüpfen?
Ah, sehr gerne. Ich darf seit mehr als 25 Jahren das Fonds Palmar leiten, eine Einrichtung der GfK Berlin Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit. Und wir haben sehr viele Projekte in Berlin mit verschiedenen Ausrichtungen und einige von unseren Projekten sind auch gut drauf zertifiziert. Das ist also das große Anliegen unseres Trägers, das für alle Projekte irgendwann umzusetzen. An unserem Standort im Centre Palmar sind wir schon ganz lange dieser Idee verpflichtet und hatten viele Jahre Zeit, das auch wirklich auszuprobieren, weil wir räumliche Gegebenheiten vorgefunden haben, die dafür prädestiniert sind. Also unsere Rahmenbedingungen waren perfekt. Wir verfügen über ein eigenes Kinder- und Jugendrestaurant unter Palmaron. Wir haben Tanzsäle, Sporträume wie Fitnessstudios, Squashcourts, Bowlingbahnen. Also für die Bewegung ist ausreichend Platz. Und auch für die Stressbewältigung. Wir haben drei Gruppenräume. Und auch Kurse, die natürlich genau auch sich mit Entspannungstechniken etc., Yoga, Ähnliches beschäftigen für die Zielgruppe 4 bis 27. Querschnitts Aufgabe ist die geschlechtsbewusste Kinder- und Jugendsozialarbeit. Und auch das tun wir schon sehr lange. Wie Herr Schmidt schon erwähnte, tatsächlich die Krux, die Ressource der Mitarbeitenden, weil wir ja auch in der sozialen Arbeit von einem häufigen Wechsel betroffen sind. Das heißt, man muss das Team immer wieder neu begeistern für diese Idee und Verbindungen herstellen, Schulungen anbieten, die Mitarbeit oder die Teilnahme an den Fachtagen von Gut drauf ist etwas sehr Wichtiges, wo auch viele Mitarbeitenden der GSJ jährlich teilnehmen und sich zu den entsprechenden Inhalten dann fortbilden. Und die dann versuchen, mit den Einrichtungen zum Innenleben zu setzen.
Darf ich fragen, der Fachtage Gut drauf, ist das jetzt deutschlandweite Fachtage oder regional organisiert? Oder weil da muss man ja auch Teilnehmer gewinnen, die nicht selber Gut drauf initiieren, sondern quasi mit reingehen in diese Entwicklung, richtig?
Ja, also das ist...
Wer nimmt dann den Fachtagen teil und wie finden die statt?
Ja, also Gut drauf ist grundsätzlich bundesweit angelegt. Das heißt, es können Fachkräfte aus Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aus ganz Deutschland teilnehmen. Und die Qualifizierungsangebote, die wir machen, die sind dann wieder regional ausgerichtet. Das heißt, wir haben deutschlandweit knapp 600 Kooperationspartner, die an der Aktion teilnehmen und Gut drauf umsetzen. Und die Fachtage und Qualifizierungen, die wir anbieten, die sind dann eben zum Beispiel in Berlin, in Köln, in München, in Hamburg, damit die Fachkräfte, die in dieser Region arbeiten, die Möglichkeit haben, sich fortzubilden. Das sind in der Regel Fachkräfte, die in der offenen Jugendarbeit aktiv sind, in Schule, in Sportvereinen, im Kinder- und Jugendreisen oder in der beruflichen Qualifizierung. Und ansonsten ist das tatsächlich sehr, sehr breit gestreut. Also es sind teilweise Ehrenamtliche, teilweise Honorarkräfte, die in den Einrichtungen bestimmte Workshops anbieten oder eben auch Hauptamtliche, die für die Programmgestaltung oder insgesamt für die Angebote vor Ort zuständig sind. Was uns bei Gut drauf, bei den Einrichtungen oder bei den Qualifizierungsangeboten, die wir machen, was uns da wichtig ist, das bezieht sich so ein bisschen auf die zweite Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollten. Also gibt es Unterschiede oder Spielräume zwischen Methoden übernehmen oder Methoden selber prägen?
Ja.
Da würde ich sagen, ist das Verständnis bei Gut drauf, dass es in erster Linie darum geht, eine Haltung zu vermitteln, nämlich die Haltung, dass die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Blick zu haben, eine zentrale Aufgabe meiner pädagogischen Arbeit ist. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass wir in den Qualifizierungen eigentlich immer nur Ideen, Anregungen in den Raum geben, wie man das Ganze methodisch umsetzen könnte. Aber das A und O ist, dass die Fachkräfte vor Ort die Methoden dann so anwenden, wie sie zu ihrer Zielgruppe passen, wie sie zu den Bedürfnissen passen, zu den Kindern und Jugendlichen, mit denen sie direkt arbeiten. Und dann hat man natürlich auch, können Sie sich vorstellen, in einer Schule, in einem sozialen Brennpunkt unter Umständen ganz andere Bedürfnisse als jetzt auf einer Kinder- und Jugendreise oder zum Beispiel in so einer Einrichtung wie Centre Dalmat, die auch nochmal ganz spezifische Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Und das ist uns wichtig, dass eben die Fachkräfte diese Haltung mit in ihre Einrichtung nehmen und dann die Angebote entsprechend zuschneiden.
Da würde ich ganz gerne nochmal neugierig nachfragen. Also Haltung ist ja auch ein abstrakter Begriff. Also wie schaffen Sie das? Wie gehen Sie konkret vor, um diese Haltung bei den Fachkräften zu vermitteln?
Also in erster Linie, glaube ich, gelingt das dadurch, dass wir in den Qualifizierungen den Fachkräften klar machen, dass Gesundheit auch Spaß machen kann und ein Thema ist, was bei Kindern und Jugendlichen durchaus angesagt ist.
Mhm.
Also es herrscht ja vielfach die Meinung, naja, wenn ich jetzt ein Freizeitangebot mache und stelle da anstelle von Chips und Cola vielleicht Obst hin und einen frisch gepressten Orangensaft oder sowas, dass die Jugendlichen das uncool finden und da einfach kein Interesse dran haben, das aufzugreifen. Und da zeigt die Praxis, dass das genaue Gegenteil eigentlich der Fall ist. Also die Jugendlichen sind da sehr wohl offen für, wenn das Ganze mit Wertschätzung verbunden ist, so ein bisschen liebevoll angerichtet ist und man auch mit den Jugendlichen in den Austausch geht, warum man sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt und was es langfristig auch für Vorteile bildet. Da kann sicherlich Frau Lutze Luis Fernandes auch noch mal so ein bisschen aus ihrer Arbeit berichten.
Sehr gerne. Das Kinder- und Jugendrestaurant haben wir 2007 auf den Weg gebracht bei unserem Standort. Circa 100 Kinder und Jugendliche können dort ein gesundes Drei-Gänge-Menü einnehmen, wahlweise vegetarisch oder mit Fleisch. Und haben eine frische Salatbar. Dazu gibt es noch einen frisch gepressten Saft, alles mit 2,50 Euro. Und das Konzept ist also Tischkultur wieder lernen, in Ruhe essen, immer an Sechsertischen und sie werden bedient von den Erwachsenen, wie im richtigen Restaurant. Ein ganz besonderes Projekt, was uns sehr am Herzen liegt und unglaublich Synergieeffekte in unseren Bewegungsbereich ermöglicht. Wir haben ein großes Kurssystem von 20 Kursen, die wir natürlich in Workshops wieder mit dem Thema gesunde Ernährung konfrontieren, ihre Ideen aufnehmen, aber auch die täglich das gesunde Drei-Gänge-Menü einnehmen können. Zusätzlich haben wir die Gesundheitswoche Fit für Fit entwickelt im Bezirk Reinickendorf. Dort haben wir jahrelang eine Woche gestaltet für Grund- und Oberschule, wo die Kinder und Jugendlichen einen gesamten Tag von morgens bis in den späten Nachmittag bei uns erlebt haben, wo sie Cocktails selber kreiert haben, wo sie Menüs zubereitet haben, genauso wie Erfahrungen im Bereich der Bewegung oder Entspannung gesammelt haben. Es war unglaublich schön zu sehen, wie tatsächlich jedes Kind und jeder Jugendliche irgendetwas aus diesem Tag mitgenommen haben. Und das ist eben das Besondere an dieser Wechselwirkung zwischen Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Das ganze Paket, es ist für jeden etwas dabei und am besten, es wirkt alles zusammen.
Sie haben auch erwähnt, dass Gut drauf auch zertifiziert. Können Sie da noch ein bisschen zu erzählen? Also was müssen Einrichtungen erfüllen, um zertifiziert zu werden?
Ja, also es gibt einen Standardkatalog für Einrichtungen mit unterschiedlichen Kriterien, die sich im Wesentlichen darauf beziehen, dass die Einrichtungen sowohl Rahmenbedingungen vorhält als auch spezifische Angebote umsetzt, die sich eben um Ernährung, Bewegung, Stressregulation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen drehen. Das ist runtergebrochen so Sachen wie es steht den ganzen Tag über stehen kostenlos Wasser zur Verfügung. Es gibt regelmäßig Obst, was kostenfrei angeboten wird. Es gibt einen Rückzugsort. Manche Einrichtungen haben einen Entspannungsraum, andere, die haben nur so eine kleine Entspannungsecke. Es gibt Bewegungsimpulse, also sowas wie ein Basketballkorb oder Fußball, den man ausleihen kann oder andere Bewegungsgeräte, die dazu animieren, dass man sich bewegt. Und die Einrichtungen müssen eben durch diese Kriterien nachweisen, dass sie eine gute Umgebung bieten, in der sich Jugendliche gesund ernähren können, in der sie sich bewegen können und wo sie auch die Möglichkeit haben, im Sinne von Stressregulation sich schon mal zurückzuziehen, ein bisschen Zeit für sich zu finden. Und ja, da sind für jedes Arbeitsfeld sozusagen, in dem man tätig sein kann, gibt es diesen Standardkatalog. Das sind ungefähr 60 bis 70 Standards, die erfüllt werden müssen. Und das wird alle 3 Jahre, wenn man gut drauf zertifiziert ist, wird das von einem unabhängigen Auditor oder einer Auditorin überprüft. Und dann darf man eben 3 Jahre lang das Gütesiegel gut drauftragen.
Haben Sie im Rahmen Ihrer methodische, wie Sie das umsetzen, haben wir da so einen Wissensaustausch oder Methodenaustausch? Ist das formalisiert oder passiert das eher im Rahmen der Fachtagen oder wo verschiedene Projekte, das sind ja viele, wenn Sie sagen 600, ja. Kooperationspartner, das ist ja eine ganze Menge an verschiedenen Aktivitäten, dass man sich da vorstellen kann.
Ja, also das ist im Prinzip so, dass es ein paar Orientierungen, Grundlagen gibt, also sowas wie, dass man Gruppen- und Gemeinschaftserlebnisse schaffen soll, dass man den Raum, in dem man Aktionen durchführt, gestaltet, damit er zu der Aktion passt. Also zum Beispiel ganz einfaches Beispiel, dass man eine Entspannungseinheit nicht in der Schule, in der Pause mitten auf dem Schulhof macht, wo dann drumherum sehr viel Trubel herrscht. Also dass man eben die Umgebung dem anpasst, was tatsächlich umgesetzt werden soll. Dass man kultursensibel arbeitet, dass man genderbewusste Angebote umsetzt. Also es gibt so wir nennen das die neuen Prinzipien von Gut drauf. Das ist was, wo sich die Einrichtungen oder die Fachkräfte dran orientieren sollen. Aber wie sie das im Detail umsetzen, ob das Bewegungsangebot dann ein Ballsport ist oder ein Wettkampfsport ist oder einfach eine Alltagsbewegung, die nochmal speziell inszeniert wird. Das ist den Einrichtungen weitestgehend frei überlassen, wie sie das machen möchten.
Das heißt, Sie haben unter den Kooperationspartnern sowohl Schulen als auch Jugendfreizeitprojekte durchmischt.
Ja? Ja, genau. Das ist
verstanden. Ja. Auf jeden Fall können wir hinweisen auf Frau Lutze Luis Fernandes. Sie haben ja aus Ihrer Arbeit, gibt es sehr interessante Filme, die Links davon werden auch auf der Internetseite gestellt. Und dann erlebt man sehr gut, wie, und da wollte ich auch eine Frage stellen zu die geschlechterbewusste Arbeit. Das sieht man ja im Film sehr schön, wie erfolgreich es ankommt, wenn Jungs eher so, ich sag mal, klassische, das ist so Cheerleader-mäßige Auftritt. Sagen Sie ein bisschen dazu, wie, das wird auch in Filmen gesagt, also etwas dazu, wie war das Interview finden statt und so, aber sagen Sie trotzdem hier auch etwas dazu, wie Sie das anbahnen, wie die Akzeptanz ist, ob ist das eher von den jungen Menschen wie eine Erleichterung, jetzt können wir mal frei sein oder müssen einige sensibilisiert werden und überzeugt werden, wie sehen Sie das oder wie haben Sie das erfahren?
Das war das Projekt Ich trau mich was. Was ja. Wir in Kranichendorf durchgeführt haben an verschiedenen Standorten. Wir arbeiten ja mit dem Schwerpunkt des Tanzes und haben dieses Thema also tänzerisch umgesetzt in einer gemischten Gruppe. Ja. Wir haben auch Gruppen nur für Mädchen, nur für Jungs und gemischte Gruppen, um das Gelernte dann auch miteinander zu üben. Und hier war es tatsächlich die Idee, die tradierten Rollen mal umzudrehen. Mhm. Verkehrte Welt haben sie es genannt. Und hatten unglaublich viel Spaß, weil sie das Cheerleading ansprachen. Also gerade die Jungs Räume zu besetzen, die sonst eher den Mädchen vorbehalten sind. Für Mädchen ist es oft noch einfacher, wenn wir uns den Tanz anschauen, Felder wie Breakdance oder Hip-Hop zu besetzen. Dann sind sie eher cool als Jungs, die gerne Ballett tanzen möchten oder Cheerleading ausüben. Für Jungs bleibt eigentlich nur Breakdance oder Hip-Hop im Bereich des Tanzes über, um cool zu sein. Sie selbst, gerade im jungen Alter, sehen diese Problematik gar nicht. Das sind leider auch die Eltern, die sie auch in verschiedene Richtungen dort lenken und die tatsächlich eine Teilnahme am Ballett eher verhindern möchten, auch wenn der Junge große Lust darauf hat. Ja, schaut euch den Film an. Die Interviews mit den Jugendlichen sind sehr berührend. Und bis heute wirkt auch dieses Stück nach. Aber so arbeiten wir im Tanz. Wir haben also Gruppen, die von hoher Fluktuation betroffen sind, aber auch Gruppen, die über viele, viele Jahre zusammenbleiben, mit denen wir dann in Übernachtungswochenenden reisen. Solche Projekte eben intensivst angehen können.
Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Werbeblock, sich den Film auch anzuschauen. Ich würde ganz gerne nochmal die Runde öffnen. Es sind ja noch andere hier auch in der Leitung. Gibt es vielleicht noch konkret Feedback oder Nachfragen zu der Vorstellung?
Und sonst sammeln wir am Ende, zum Schluss können wir sammeln, was ist hängen geblieben oder was, welche Fragen, welche Herausforderungen sehen wir. Mhm. Ich nur kurz zum Schluss von dem Film, was mir so ein bisschen hängen bleibt, ist die Feststellung, dass wir hier über ein spielerisches Verfahren die Wahrnehmung an verschiedene Rollen über das Spielerische und nicht unbedingt über das Selbstbekennende, bist du jetzt für Jungs oder Mädchen und so weiter. Also diese selbstbekennende, individuelle, ernste Frage wird aufgelockert durch so einen spielerischen Vorgang. Das ist bei mir, das wäre vielleicht auch mehr zu diskutieren am Ende.
Wenn ich da noch nachhaken darf. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass weder Geschmacksnerven weiblich oder männlich auszumachen sind, noch tänzerische Bewegung. Und wir versuchen den Kindern und Jugendlichen, egal welchen Geschlecht, welcher Herkunft, welcher Ethnie und so weiter sie denn sind, alles zur Verfügung zu stellen und ihnen alles im Bereich der Bewegung oder der gesunden Ernährung ohne die tradierten Rollen zu ermöglichen.
Ja, tatsächlich der Idee von Mainstreaming, also eine Form von Verallgemeinerung, alles ist möglich. Ja. Dann würden wir zu zweiten Beitrag gehen. Wenn richtig ist, wenn keine weitere Anmerkungen in diesem Moment in der Runde kommt, dann gehen wir zum nächsten Beitrag weiter. Jetzt, Dirk Holbach, Ihr Beitrag Gesundheits- und Lebensorientierung für Care-Leaver. Aus Ihrer Sicht geht der Bedarf von Care-Leavern, also die jungen Menschen, soweit ich verstanden habe, Care-Leaver als junge Menschen, die die Hilfesysteme verlassen und quasi auf eigene Füßen gucken, wie kann das dann gehen. Der Bedarf von Care-Leavern und das Handeln durch die Ämter geht auseinander und zwar ja dramatisch. Wie stellen Sie das fest und was können Sie dagegen tun? Sie haben das Wort, Herr Holbach.
Ja, vielen Dank, Herr Raffler. Ja, also der Ausgangspunkt unseres Praxisforschungsprojekts waren die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu wohnungslosen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz. Und zwar haben wir da festgestellt, dass über 60% der jungen unter 25-jährigen Wohnungslosen durch Fremdplatzierungen, also Aufenthalte in der stationären Jugendhilfe oder in Pflegefamilien gekennzeichnet waren. Und oftmals waren sie während ihrer stationären Jugendhilfe in verschiedenen Einrichtungen, in mehreren Einrichtungen. Und die Verläufe dort waren dann eher durch Brüche als durch eine kontinuierliche Entwicklung gekennzeichnet. Meistens endete die Jugendhilfe dann auch mit 18 und zum einen, weil das Jugendamt das so vorgesehen hatte oder aber auch, weil die Jugendlichen die Hilfe dann von sich aus beendeten.
Und so das ist eine, auch gesetzlich, das ist ja gesetzlich auch einigermaßen, oder? Also wie im Moment der Verlassen des Jugendhilfe.
Die Mindestanforderung ist bis 18 Jahre, ne? Aber die Gesetzeslage ist sehr wohl, dass bis zum 22. Lebensjahr und gegebenenfalls auch bis zum 27. Lebensjahr Jugendhilfeleistungen, auch stationäre Leistungen erbracht werden können. Die Erfahrung in der Praxis ist da eher eine relativ rigide, die darauf abzielt, ab 17 sozusagen ein Ausschleichen der Jugendhilfe, eine Verselbstständigung bei den Jugendlichen zu bewirken, zu motivieren, um idealerweise mit 18 die Jugendhilfe beenden zu können. Idealerweise aus Sicht der Kostenträger, weniger aus Sicht der Jugendlichen. Und so ein Auslöser für uns war die Aussage in der Wohnungslosenhilfe, dass sie von Jugendhilfeeinrichtungen regelmäßig angefragt werden, ob Jugendliche bereits vor dem 18. Geburtstag in der Wohnungslosenhilfe aufgenommen werden können. Und das haben nicht nur wir als Skandal wahrgenommen und dann eben die Frage gestellt, was muss hier passieren, um gelingende Übergänge zu gestalten. Ja. Und die Bedarfe bilden sich, wenn Sie so wollen, letztlich dann auch in den Folgesystemen ab. Denn nach Beendigung der Jugendhilfe sind dann Ansprechinstitutionen, die Jobcenter oder eben andere Hilfesysteme.
Sie haben ja einen Methodenkoffer für Care-Leaver entwickelt. Könnten Sie uns den kurz vorstellen? Was enthält der?
Ja, wir sind dabei zu entwickeln. Also unser Forschungsprojekt mit dem Thema Gesundheits- und Lebensorientierung für Care-Leaver in spezifischen Problemlagen ist im April 2019 gestartet und läuft bis März 2022. Also den genauen Inhalt des Methodenkoffers werde ich Ihnen ab April 2022 nennen können, aber sehr wohl jetzt schon die Instrumente, die wir im Moment darin vorgesehen haben, beziehungsweise die wir selbst anwenden. Und passend zum Tagungsthema ist die Gesundheits- und Lebensorientierung ein zentraler Ansatz für uns. Und da knüpfen wir an Antonowski Salutogenese und haben deshalb den Fragebogen. Also wir wenden ihn jetzt im Moment den umfassenden SOC 29 an, um gemeinsam mit den jugendlichen jungen Menschen bisherige Lebenshilfeerfahrungen zu identifizieren, da Anknüpfungspunkte zu finden, Probleme zu erkennen und Ressourcen daraus abzuleiten. Und eine Idee beziehungsweise die weiteren Teile des bisherigen Methodenkoffers bestehen dann eben zum einen aus weiteren Instrumenten, Testungen, die gemeinsam mit Klienten durch Fachkräfte angewendet werden und die so eine Art Zugang zur Problem, zur Situation gefördert werden. Also unsere Erkenntnis ist, dass ein Großteil dieser jungen Menschen, also gerade dieser spezifischen Personengruppe mit komplexen Problemlagen, oftmals ihre Entscheidungen, ob sie weitere Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, letztlich mit den Füßen vornehmen. Das heißt, beim Auftreten von Problemen gibt es dann oftmals Brüche. Die sind häufig auch gekennzeichnet durch bereits während der Jugendhilfe Aufenthalte außerhalb der Jugendhilfe, sprich auf der Straße. Zum Teil ist da schon so eine sporadische Wohnungslosigkeit festzustellen. Und idealerweise werden diese Instrumente genutzt, um so eine Art Motivation, Mitwirkungsbereitschaft gemeinsam mit den Jugendlichen aufzubauen. Das sind so zentrale Begriffe, sind motivierende Gesprächsführung, da ist Compliance ein Instrument etc.
Soweit ich verstehe, spielt auch also Ihr Arbeitsziel auch ab auf eine Arbeit mit verschiedenen Behörden, Instanzen, Jugendhilfeprojekte, ja. Ämter. Können Sie das beschreiben? Also Sie sind nicht direkt, sind Sie direkt involviert in diese Methodenkoffer für CareLieber?
Wir sind direkt involviert. Wir machen
und da kommt ja auch noch die Aspekte Software. Aber wie können die zwei Seiten, also die Arbeit, Ihre Arbeit zielt ab an eine Reformierung sozusagen der helfenden Instanzen?
Weiterentwicklung, wenn Sie so wollen, oder ein Anpassen der Instrumente auf Problemlagen spezifischer Personengruppen. Ne? Also wenn wir von CareLieber sprechen, dann haben wir auf der einen Seite auch eine Entwicklung, dass es junge Menschen gibt, die bei entsprechender Unterstützung einen sehr erfolgreichen Karriereweg nehmen. Wir haben aber gerade aufgrund unserer Ergebnisse aus den Studien zur Wohnungslosenhilfe gesehen, dass es einen immens großen Anteil gibt, dem diese Übergänge nicht gelingen. Mhm. Und als Vorgehensweise, als Herangehensweise haben wir 24 Kooperationspartner. Das sind sowohl Einrichtungen der Jugendhilfe, also der freien, also auch der öffentlichen Jugendhilfe, also stationäre Jugendhilfeeinrichtungen, aber auch ambulante stationäre Wohnungslosenhilfe. Die Suchthilfe ist da eine Größe. Wir arbeiten zusammen mit Jobcenter und Agenturen für Arbeit, mit Bildungseinrichtungen, mit der Bewährungshilfe. Und gemeinsam mit diesen Einrichtungen und den Fachkräften entwickeln und bestücken wir dann die Instrumente. Weil wenn wir diesen Instrumentenkoffer zusammen selbst auswählen und lediglich den Fachkräften zur Verfügung stellen, dann hätte das wieder so den Aspekt, das sind die Instrumente, die sind anzuwenden. Uns geht es darum, ganz konkret in den Einrichtungen gemeinsam mit den Fachkräften, die dort zielführenden Instrumente zu identifizieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln und anzuwenden.
Heißt das, dass Sie dann versuchen, also ich meine Aspekte hier wäre ja politischer Charakter, Fördercharakter, also dass man sagt, wir arbeiten präventiv, wir werden die jungen Menschen nicht einen Bruch verursachen und dann müssen sie später viel, viel kostenintensiver von Jobs ändern und so weiter. Das ist ja das Problem, wenn man nicht präventiv arbeitet, ja. Und können Sie beschreiben, wo, also versuchen Sie innerhalb bestehende Fördermöglichkeiten zu arbeiten, weil Sie können ja auch nicht eine Öffnung, also eine Neuausrichtung der Förderpolitik bewirken, oder wie sehen Sie das?
Ja, wir docken erstmal an, dass wir gemeinsam in den Einrichtungen die Probleme identifizieren und dann weitere Vorgehensweisen gemeinsam entwickeln. Das sind immer methodische, instrumentelle Vorgehensweisen, aber auch in Form von Hilfeplanung und Case Management. Also wir führen gemeinsam in den Einrichtungen mit Fachkräften Elemente des Case Managements ein, um dann die Möglichkeiten, die bestehenden Gesetzesmöglichkeiten zu nutzen oder eben auch auf eine Weiterentwicklung hinzuarbeiten.
Also beispielsweise auch so, dass man sich vorstellt, man würde mit 16, 17 beginnen, also Alter des jungen Menschen, und dann würde ein roter Faden sich bilden, wo auch im Endeffekt die Jobcenter mitziehen würde in ein Case. Ist das die Vorstellung oder die Bemühung?
Das ist die Vorstellung, ne? Die gemeinsamen Institutionen, Instanzen, Einrichtungen gemeinsam an einen Tisch zu bekommen und dann im Sinne eines Case Managements, also eines gemeinsamen Plans, diesen dann auch in Abstimmung umzusetzen. Und das unter maßgeblicher Beteiligung des jungen Menschen, der dann selbst mitsteuert und diese Institutionen und Einrichtungen auch als unterstützend wahrnimmt und nutzt. Und weniger sozusagen relativ frühzeitig in eine Abwehr- und ablehnende Haltung gerät.
Haben Sie da erste Erfahrungen gesammelt, beispielsweise, also mit den unterschiedlichen Instanzen, sagen wir mal Jugendhilfeprojekte, da kann ich mich eher vorstellen, ein sehr originärer, engagierter Interesse. Ich sehe das eher eine spannende Herausforderung in der Schnittstelle oder in der Zusammenarbeit mit Jobcentern, die ja sehr viele hintergründige Zwänge unterliegen sozusagen. Ja? Ja. Die Jobcentern, die sind sehr gerichtet auf erste Arbeitsmarkt. Andere sind, können Sie was dazu sagen? Haben Sie Erfahrungen gesammelt schon?
Absolut. Aus diesem und auch aus Vorprojekten. Und zwar ist so eine Erkenntnis, dass häufig so ein Verweis auf formale Vorgaben, sprich Zuständigkeiten, Rechtsgebundenheit, ganz oft fällt dann auch aus Einrichtungen der Hinweis auf Datenschutzbestimmungen, die dann eine Abstimmung, eine engere Zusammenarbeit zumindest mal behindern, bisweilen auch verhindern. Gelegentlich werden sie auch gerne als Vorwand genommen, um dann eine Zusammenarbeit abzubrechen. Es gelingt uns dort, wo wir Case-Manage-Verfahren in der Praxis anwenden, umsetzen, also mit den Kooperationspartnern, gelingt es uns. Wir haben den Fall, dass sowohl ein Jugendamt als auch ein Jobcenter als auch Jugendhilfeeinrichtungen in bestimmten Regionen zusammenarbeiten. Da stoßen sie oft dann natürlich auf diese traditionellen Vorstellungen und auch wenig oder zumindest mal eine sehr vorsichtige Kooperationsbereitschaft. Aber wir können zumindest berichten, dass dort, wo man die Protagonisten an einen Tisch bringt und eine Kooperation mit denen vereinbart, einiges sich in eine positive Richtung entwickelt. Also ich drücke mich da jetzt ein bisschen vorsichtig aus mit einer positiven Entwicklung.
Ja.
Aber Kooperation ist ein Begriff für uns, das ist ein zentrales Element unseres Projekts und wir gehen das so weit, also die Begrifflichkeit Kooperation wird generell häufig verwendet. Kooperation heißt für uns schriftliche Vereinbarungen in Form von Verträgen, in denen genaue Vorgehensweisen, inhaltliche Vorgehensweisen auch beschrieben werden. Und die liefern oder die bieten allen Beteiligten dann auch eine gewisse Verbindlichkeit der Zusammenarbeit.
Und da, es klingt mir so wie, also in Berlin gibt es ja in gewisse Bereiche, in Hamburg auch, aber in Berlin gibt es ja die Jugendberufsagentur seit einigen Jahren.
Ja.
Und wir sind auch Teil eines Jugendberufsagentur, so wir kennen das auch etwas von innen. Also was wir erleben ist, man ist gut beraten, sehr geduldig zu sein, weil es möge gar nicht liegen an der Engagement und Interesse einzelner Fachkräften, beispielsweise beim Jobcenter, wenn eine gelebte Kooperation, wie man sich so unmittelbar vorstellen würde, extrem schwierig ist. Aber das ist wirklich auch viele Aspekte Tradition, die auch die, was Sie erwähnt haben, ja, die Rechtskreise in die Einzelheit und die Zuständigkeitshierarchien und so weiter. Aber Sie sind zuversichtlich, höre ich. Und somit ist das auf jeden Fall ein spannender Impuls. Man kann sagen, die Jugendberufsagentur in Berlin wurde entwickelt mit sehr vielen Inputs von Fachkräften und von innen entwickelt. Was Sie machen, kann ich das richtig verstehen? Versuchen Sie das auch, eine Entwicklung von innen werden zu lassen? Oder ist es eher etwas, was sich andockt, also auch wegen Datenschutz und solche Sachen? Wie sehen Sie das? Soll es sich andocken? Und dann steigt man in diese Case Management ein und steigt wieder aus, als Fachkraft in ein aus spezifischen Rechtskreis kommend? Oder soll es sukzessiv perspektivisch übernommen werden von den Akteuren selber, also so, dass sie es selber nutzen von innen?
Ja, also ich sag mal so, ich würde gerne die Diskussion oder mehr den Fokus lenken auf die Beteiligung der jungen Menschen. Also unsere Erfahrung in allen Projekten ist, dass oftmals auch Fachkräfte, selbst wenn sie unterschiedliche Stellungen, Positionen beziehen, unterschiedliche Rechtssichtweisen vertreten, doch immer in einem Dialog bleiben. Die Personen, die verloren gehen, sind die Jugendlichen.
Mhm.
Und da ist so gerade bei diesem Personenkreis ganz oft ein fataler Hang in dann falsche Peer Groups, in den Bereich von Konsumgütern, Suchtmittel, Delinquenz. Und die Kunst wird eher darin bestehen, die Klienten, die jugendlichen Menschen so einzubinden, dass sie sich in dem Angebot, das sie da vor Ort finden, wiederfinden und mitwirken.
Okay. Da sprechen Sie einen Punkt an, der mir auch gerade schon so als Frage die ganze Zeit durch den Kopf ging. Also wie genau machen Sie das? Wie binden Sie eben auch Betroffene, Care-Liefer in diesen Prozess mit ein, dass sie eben auch mitgestalten können?
Also der erste Schritt ist sozusagen, wir haben zu Beginn des Projekts eine Querschnittanalyse gemacht und da in allen Einrichtungen mit unterschiedlichen, sowohl Menschen, die noch in der stationären Jugendhilfe sind, aber als auch mit denen, die bereits daraus sind. Also dann, wenn sie ja beendet ist, werden sie erst zum Care-Liefer und da sind dann eben Suchtkrankenhilfe, Jobcenter, Wohnungslosenhilfe sind da Anlaufstellen. Und mit denen erstmal nur Erhebungen durchgeführt, aber im Rahmen dieser Erhebung dann vereinbart, dass wir sie weiter begleiten, dass also turnusgemäß Gespräche stattfinden und sie dann auch mit Einbinden der Fachkräfte versuchen sozusagen zu begleiten. Wobei wir selbst natürlich nicht die Beratungsarbeit durchführen. Das ist jeweils das Kerngeschäft der Einrichtungen, in denen sie sich befinden. Also es ist nachvollziehbar, dass wir der Jugendhilfe oder den Fachkräften nur Hinweise geben können, aber letztlich wird der Dialog in den Einrichtungen mit den Jugendlichen geführt.
Sehr interessant. Ich denke, wir nähern uns die abschließende Querdiskussion, wenn man so sagen kann.
Ja.
Erstmal auch danke für diese Impulse und viel Glück mit der weiteren Arbeit. Das ist ein langer Atem auf, was Sie, Herr Holbach,
genau,
Ihr Projekt, ja.
Wenn ich noch einen letzten Satz, wo Sie haben es
angesprochen,
ich habe sozusagen nicht berührt. Und zwar, ein Teil unseres Projekts ist auch die Entwicklung einer Software. Das stößt auf ein breites Spektrum an Reaktionen. Aber so in Kurzversion, der Gedanke dieser Software ist letztlich, Fachkräften einen Pool, nämlich den Methodenkoffer, online sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass Fachkräfte jeweils für die Belange der Klienten und der eigenen Instrumente sozusagen sich runterziehen können, nutzen können. Und gerade bei den Testungen, die wir da zur Auswahl stellen, jeweils auch eine Online-Auswertmöglichkeit haben. Also Software im Sinne von einer Unterstützungsleistung für Fachkräfte, die aber nur und in dem Rahmen genutzt wird, wie die Fachkräfte sie in die praktische Arbeit einbinden können. Das ist also, wenn man so will, eine Art Zusatz, eine Möglichkeit, auch ein Hilfeplan kann theoretisch dann mit der Software erstellt werden, aber es ist lediglich ein Teil der Umsetzung des Methodenkoffers.
Okay, also wie ich das richtig verstehe, hier werden Tools quasi zur Verfügung gestellt und ein Stück weit geprüfbar werden, aber keine Ablage für Klientendaten.
Nein.
Genau, ja, weil das macht natürlich, würde so eine Software auch ungleich komplizierter machen und riskant und so weiter.
Ja.
Ja. Ja, wir entern so die letzten Minuten und mir kommt gerade im Sinn, Herr Holbach, wie haben Sie, also ich stelle mich vor, in der Umgang mit den Zielgruppen und dann gucke ich auf gut drauf, diese wertschätzen, diese sehr taktile, also und auf Gesundheit, aber nicht erzwungen, sondern eher so von den Menschen heraus. Sehen Sie da eine Schnittmenge? Auch im Sinne, wie geht man mit den Zielgruppen um? Was war Ihr Eindruck von gut drauf sozusagen?
Also ich fand, dass die Hinweise von gut drauf ganz zentral sind. Da sind viele Elemente drin, die auf jeden Fall in die Angebote, auch in die Angebote von Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, hineingehören. Da ist ja so gerade viele auch, glaube ich, von Herrn Schmitz die Aussage, Stressregulation. Das ist ein ganz zentrales Thema bei jungen Menschen in der Jugendhilfe, die vor Problemen stehen. Der Anteil an ADHS-Patienten beziehungsweise jungen Menschen mit psychischen Auffälligkeiten ist da immens. Und diese Stressregulation ist ein ganz zentrales Element.
Ich frage mal jetzt umgekehrt, Frau Lutze, Luis Fernandes und Herr Schmitz, wenn Sie jetzt die Bemühungen von Herr Holbach und Team zuhören, im Sinne einer Implementierung der Ansätze Partizipationsansätze, kann man auch sagen, in sowas wie Jugendhilfesysteme. Haben Sie damit Berührung in gut drauf? Meistens sind vielleicht die Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwas jünger, aber nicht unbedingt. Manche haben Sie Fälle von Jugendhilfefälle sozusagen. Können Sie da was dazu sagen? Der Schnittmenge zu den Hilfesystemen, die konventionellen Hilfesystemen.
Also es gibt im Gutdrauf-Netzwerk im Bundesweiten gibt es vereinzelt auch ambulante und stationäre Jugendhilfeträger, die bei Gutdrauf mitmachen, weil sie sagen, mit der Zielgruppe, mit der sie arbeiten, ist genau dieser Charakter der Freiwilligkeit und ein eher unattraktives Thema über Spiel, Spaß und selber erleben zu vermitteln, genau der richtige Weg, um die Zielgruppe zu erreichen. Und das ist auch so ein bisschen die Schnittmenge, die ich zu dem Vortrag von Herrn Holbach sehe, dass er ja auch häufig gesagt hat, man muss die Jugendlichen viel stärker einbinden und viel mehr auch sich an deren Bedürfnissen und Interessen orientieren und weniger so aus Erwachsenensicht sagen, was wäre jetzt gut oder wie müsste man jetzt mit einem bestimmten Thema umgehen. Ich glaube, dass genau der umgekehrte Weg viel, viel stärker sich auf die Jugendlichen einzulassen, darauf zu vertrauen, dass die in vielen Stellen wissen, was ihnen gut tut, was sie brauchen und welche Unterstützung für sie notwendig ist. Ich glaube, dass das ein Weg ist, wie man die Jugendlichen viel stärker einbeziehen kann und die Angebote so ausrichtet, dass sie tatsächlich auch angenommen werden und eben nicht zu Abbrüchen führen.
Können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen genauer ausführen, also was die Jugendlichen sich da für Angebote wünschen, also was sie so benannt haben, was sie brauchen und was ihnen wichtig ist?
Aus Gutdrauf-Sicht oder sind wir gerade bei dem anderen Projekt?
Ja.
Also
aus der Sicht von Gutdrauf.
Ja, also aus der Sicht, wenn ich es mal ganz praktisch runterbreche auf zum Beispiel die Freizeitarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wenn ich da sage, ich möchte den Kindern und Jugendlichen gesünderes Essen näher bringen, dann glaube ich, dass es nicht hilfreich oder zielführend ist, wenn ich jetzt aus meiner Sicht überlege, okay, was ist jetzt ein gesundes Essen? Okay, ich kaufe Gemüse und hole wenig Fleisch und gucke, was ist aus meiner Sicht nährstoffberechnend, das, was jetzt für die Jugendlichen gut ist. Ich glaube, dass das kein Ansatz ist. Ich glaube, der Ansatz muss umgekehrt sein. Ich schaue, worauf haben die Kinder und Jugendlichen Lust? Was ist bei denen angesagt? Und dann würde mir jetzt zum Beispiel McDonald's in den Sinn kommen und überlege dann, okay, wie kann ich sozusagen McDonald's in gesund machen? Also Burger und Pommes kann ich ja auch machen, indem ich jetzt frische Kartoffeln mache und bereite die im Backofen zu, dann schwimmen sie nicht im Fett. Ich mache einen Burger, indem ich Vollkornbrot kaufe oder Vollkornbrötchen und frischen Salat und vielleicht Biofleisch, aber dann eben ein bisschen weniger und habe ein Essen, was sie aus ihrer Freizeit heraus kennen, aber es ist viel gesünder ausgerichtet. Und ich glaube, das ist so, dass, wenn ich sage, man muss mehr versuchen, die Dinge aufzugreifen, die bei Jugendlichen angesagt sind, die on vogue sind, die gerade cool sind, und die gestalte ich einfach einen Ticken gesünder, jetzt aus Gutdrauf-Sicht gedacht.
Ja, Herr Holbach, da
würde ich absolut zustimmen.
Ja.
Rückmeldungen, Erfahrungen sind auch gerade, und es passt jetzt im Moment auch ein bisschen in die Klima- oder Ernährungsdebatte, aber sagen wir mal, so eine pauschale Aussage, die bei einem Teil der Menschheit kommen kann, zu sagen, wir könnten das Angebot von McDonald's oder anderen Fastfood-Ketten kritisch hinterfragen. Das ist dann schon sehr schnell eine verbale Diskussion, die bei den Jugendlichen kaum oder auf geteilte Zustimmung stößt. Ne? Wenn wir die mit den Jugendlichen auf dem Bauernhof sind, ne, und die sehen das Huhn oder das Schwein und die bekommen, es gelingt uns da irgendeinen Bezug herzustellen, ne, dann bekommen die vielleicht auch eine andere Sichtweise auf Chicken McNuggets und dergleichen. Mhm. Ne, das klingt sehr platt, aber das auch wirklich über die eigene Nutzung, das eigene Konsumverhalten da versuchen, bei den Jugendlichen anzuknüpfen und was anzustoßen und darüber ins Gespräch zu kommen. Das wäre so die Richtung.
Ja, die Thematik wird erst richtig rund, wenn wir auch das, was wir haben, die Gesundheit, aber rundum steht ja auch die Lebensführung, die Chancen in Bildung. Da hätten wir ja auch gerne die zwei weitere Beiträge mit Übergang Schule, Beruf und die strukturelle Verankerung der Jugendbeteiligung dabei gehabt. Dann können alle nachher lesen auf der Internetseite die Beiträge. Aber Herr Heubach, nun mal vielleicht ein bisschen provokativ, aber könnte man die Wohnungslosigkeit ähnlich wie der Bürger sagen, versuchen wir das auch positiv zu konnotieren? Also der Belebung der öffentliche Raum in den letzten 15 Jahren ist ja erstaunlich gewesen, wie junge Menschen der öffentliche Raum neu verstehen. Und auch die wenn man sich vorstellt, dass Wohnungslosigkeit positiv konnotieren durch Tiny Homes, die man macht, ein kleines Container Camp oder Tiny Home Camp und dort kann man so, ist sowas in der Wohnungslosigkeit, kennen Sie von solchen Initiativen und was halten Sie davon?
Ja, also ein Begriff, der da in den Zusammenhang fällt, ist dann noch oft Housing First. Also ich würde es gern so ganz knapp und prägnant zusammenfassen. Wohnungslosigkeit ist in der Regel ein Symptom für ein Anhäufen von vielen Problemlagen. Deshalb sprechen wir von komplexen, gravierenden Problemlagen. Und es gab vor Jahrzehnten noch mal so die Sichtweise, junge Menschen machen sich auf Strebegang, um die Welt zu entdecken. Das ist sehr verklärt und schönfärberisch. Also die Realität bei Wohnungslosen ist eine sehr grausame. Und junge Menschen in Wohnungslosigkeit verstecken sich häufig noch sehr früh hinter so einer Art selbstgewähltes Heldentum. Aber das kippt irgendwann und die Zahlen, die Raten an Sucht, an Delinquenz, an Überschuldung aus diesen Bereichen sind so, dass dann irgendwann auch eine Arbeitsmarktintegration überhaupt kaum noch eine Perspektive hat. Und dass diese Menschen dauerhaft exkludiert sind und die Teilhabe für die, umso älter sie werden, immer schwieriger wird. Also das Ziel muss sein, für uns junge Menschen frühzeitig in eine Lebensorientierung zu vermitteln, die sie selbst gestalten, aber die tragfähig ist. Da sind möglicherweise Fluchten und auch mal Aufenthalte im öffentlichen Raum eine Idee, aber grundsätzlich ist das etwas Dramatisches. Also ich würde Ihren Hinweis als provozierend wahrnehmen und im Entgegen, ich glaube nicht, dass es ein konstruktiver Ansatz ist. Also das wären solche Ausnahmen. Die Regel ist eher die, dass ein Lebensabsturz viel wahrscheinlicher ist, als dass dann ein gelingender Übergang funktioniert.
Wenn wir hier abschließen sollen, dann können wir auf jeden Fall feststellen von den Beiträgen heute, dass eine Mitwirkung das, was wir als Zielgruppen betrachten, unumgänglich ist und auch gelebt wird und dass es wirklich gute Beispiele gibt dafür und dass wir auch Fachkräfte als Zielgruppen ein Stück weit begreifen, die auch eigene Potenzial, eigene Kreativität einbringen können und wollen und sollen.
Mhm. Ja. Genau. Ein wichtiger Gesichtspunkt war, finde ich auch, nochmal die eigene Arbeit auch fachlich immer wieder zu reflektieren. Sie hatten das genannt, auch bei der Zertifizierung von gut drauf, alle 3 Jahre immer nochmal einen Blick dann auch auf die Arbeit zu werfen und eben bestreben, dann auch diese entsprechend weiterzuentwickeln.
Ja. Und was wir auf jeden Fall auch feststellen können, ist, dass die verschiedenen Handlungsfelder sich sehr konstruktiv befruchten. Jetzt Gesundheit und dann Thema Wohnen, Thema Hilfesystem im Sozialbereich. Auf jeden Fall, da könnte man sich, können wir das auch, sehen Sie das auch so in der Runde, man kann sich eine größere Befruchtung, könnte man sich gerne wünschen, zum Beispiel jetzt Ihren zwei Beiträge von heute, das sehe ich schon spannende gegenseitige Befruchtungen.
Absolut, von meiner Seite aus. Also ich werde auf jeden Fall die Informationen von gut drauf mit in verschiedenen Einrichtungen der Kooperationspartner nehmen und das als Anregung mitzunehmen.
Ja. Also kann ich umgekehrt genauso bestätigen, zumal wir ja auch wissen, dass die gesundheitlichen Chancen innerhalb der Bevölkerung noch nicht so gerecht verteilt sind, wie wir uns das wünschen würden. Und vor dem Hintergrund sind natürlich gerade die Einrichtungen, die mit eher benachteiligten Zielgruppen arbeiten, Einrichtungen, die für uns als Gut-Drauf-Partner interessant sind, weil wir glauben, dass man da natürlich nochmal viel, viel stärker positive Effekte hervorrufen kann, wenn man eine gute Idee davon hat, wie man gesundheitsorientierte Angebote umsetzen kann.
Ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr guten Schlussplädoyer auch. Ich denke, wir sind jetzt am Ende angekommen. Wenn hier nicht noch irgendein Beitrag in der Runde ist, dann ja, würden wir das heute ganz gerne schließen. Gibt es hier noch eine wichtige Anmerkung, die Sie einbringen möchten?
Einen Dank an die Moderatoren und die Mitberichtenden.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich schließe mich an.
Dank möchte ich auch noch zurückgeben. Also wir danken Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme an unserem, ja, wir haben es Podcast-Seminar genannt in der Vorbereitung, aber wir möchten uns auch noch mal ganz herzlich auch bedanken bei den Veranstaltern.
Vielen Dank.
Danke.
Armut und Gesundheit, nämlich dafür, dass es Ihnen trotz aller widrigen Umstände durch den Coronavirus auch gelungen ist, einen kreativen Weg zu finden, wie wir diesen Austausch zu diesen wichtigen Themen nun auf diesem digitalen Weg führen konnten. Also abschließend nochmal vielen Dank für die wichtigen Impulse und den spannenden Austausch.